Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
eine Journalistin, die als Korrespondentin schon sehr weit rumgekommen ist. Sie hat als Korrespondentin aus Moskau berichtet, außerdem aus Kairo und hat das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung geleitet, einige Jahre lang. Und sie ist heute Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Ich sage herzlich willkommen, Sonja Zekri.
Guten Tag.
Frau Zekri, heute Vormittag ist unser Programm, das unsere Eilmeldungen anzeigt, ich sag mal, fast explodiert. Da kamen im Sekundentakt Meldungen über die weltweiten IT-Probleme. Da ging es ja auch gerade in den Nachrichten drum. Die legen gerade Flughäfen lahm, Fluggesellschaften, Banken, aber auch Medienunternehmen sollen betroffen sein. Wir hier im Deutschlandfunk Kultur haben heute auch eine Mail bekommen. Bei uns spielt das Programm, das da betroffen sein soll, keine Rolle. Also wir haben hier nichts gemerkt als Medienunternehmen. Wie sieht es bei der SZ aus?
Also ich habe jetzt nicht gehört, dass es ein Problem gibt und es scheint ja wohl auch so zu sein, dass vor allen Dingen Medien in anderen Ländern betroffen sind, Australien, Frankreich wohl auch. Ich weiß auch gar nicht, ob von deutschen Medien jemand betroffen ist.
Habe ich bislang auch noch nichts gehört und wir schauen gleich genauer auf diese IT-Probleme, haben auch eine Leitung gelegt zu einem IT-Experten, der uns da genauer sagen kann, worum es da eigentlich geht bei diesem Programm, das da betroffen ist. Und wir kommen aber heute natürlich auch um die Rede von Donald Trump beim Parteitag der Republikaner nicht drumrum. Und wie immer hören Sie, die Sie zuhören, alles, was heute wichtig ist, in einer Stunde Sendung oder in einer guten halben Stunde Podcast. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Eine globale IT-Panne. Als ich das heute Vormittag in den Eilmeldungen gelesen habe, da hatte ich direkt so ziemlich dystopische Bilder von so einer Welt im Kopf, in der überhaupt nichts mehr geht. Und es geht auch stellenweise nicht mehr so viel. Also Fluggesellschaften sind betroffen von dieser Panne, Banken, Medienorganisationen, unter anderem in Australien, Neuseeland, den USA. Aus Indien gibt es Meldungen, aus Europa gibt es Meldungen, dass eben diese großen IT-Probleme aufgetreten sind. Und der Berliner Flughafen war über einige Stunden lahmgelegt. Jetzt scheint es wieder ein bisschen zu laufen. Aber es gab auch Meldungen von Kliniken in Kiel und Lübeck zum Beispiel, die mussten Operationen absagen. Also die Notaufnahme war wohl nicht betroffen, aber trotzdem zeigen diese Meldungen, finde ich schon, um klarzumachen, puh, das hat riesige Auswirkungen auf gesellschaftliche Abläufe. Sonja Zekri ist Kulturkorrespondentin für die Süddeutsche Zeitung und sie ist heute mein Gast hier in der Stunde Sendung und in der guten halben Stunde Podcast. Und wir holen uns gleich noch einen Experten dazu. Aber Frau Zekri, erstmal die Frage an Sie. Was ging Ihnen bei dieser Meldung durch den Kopf?
Also dasselbe wie Ihnen natürlich. Das Zweite war, dass ich gedacht habe, man denkt an einen Hackerangriff. Das war es aber wohl nicht. Was es auf eine bestimmte Weise fast noch etwas unheimlicher macht, dass die Software, die bei uns funktionieren soll, offenbar dann eben nicht funktioniert und auch zu diesen riesigen Ausfällen führen kann. Und das Dritte, das habe ich vor wenigen Minuten gesehen, bei der Deutschen Bahn funktioniert alles.
Das ist schon mal gut, die muss ich nämlich heute noch nehmen. Also toi, 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 dass es so bleibt. Das ist ja schon mal wenigstens eine gute Nachricht. Und ich begrüße jetzt den Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering in der Leitung. Er befasst sich intensiv mit Digitalthemen. Herr Welchering, es ist noch nicht ganz geklärt, was die genaue Ursache ist. Der mögliche Ausgangspunkt dieser Störungen könnte aber ein Problem bei der US-Cybersicherheitsfirma CrowdStrike sein. Klären Sie uns mal auf, was ist das für eine Firma?
Ja, eben eine Sicherheitsfirma und die verdienen ihr Geld mit einem Produkt, das nennt sich Fork & Sensor. Und Fork & Sensor ist ein System, das überwacht eben Systeme, also Rechner in Echtzeit und kann dann feststellen, wenn dieser Rechner irgendwelche Aktivitäten aufweisen, die darauf hindeuten, dass irgendein digitaler Angriff ausgeführt werden soll, irgendwas gehackt werden soll. Und dann wehrt Fork & Sensor genau diese Angriffe ab, macht also die Rechner sicher. Und genau für dieses System ist eben in der vergangenen Nacht ein Update gefahren worden, betraf zwei Versionen des Systems, also auch nicht alle Systeme, die mit CrowdStrike laufen. Und dummerweise war dabei eine Systemdatei fehlerhaft und diese Systemdatei, die hat dann dafür gesorgt, dass Windows-Rechner nicht mehr hochfahren konnten, also dieser berühmte Bluescreen-Effekt aufgetreten ist.
Verstehe. Und wie kommt das, dass eben dieses Programm so weltweit wirklich so oft eingesetzt ist? Ist das einfach so ein bisschen das Monopol in diesem Bereich?
Nee, ein direktes Monopol hat CrowdStrike da nicht. Da gibt es einige Konkurrenten. Und wenn es einen der Konkurrenten getroffen hätte, dann hätten wir ähnliche Ausfälle. Denn man muss sehen, dass solche Sicherheitssysteme immer von mehreren Millionen Rechnern dann sozusagen auch abhängen. Das heißt, die haben einige hunderttausend Kunden weltweit. Und wenn diese einige hunderttausend Kunden eben ein paar Millionen Rechner damit betreiben, wobei überwiegend Rechner eben tatsächlich in Unternehmen teilweise auch mit kritischen Infrastrukturen betrieben werden, dann kommt das immer zu solchen Ausfällen. Das haben wir in der Vergangenheit, in den letzten 3 Jahren, ja öfter gehabt. Wir haben eben in der Vergangenheit nur sehr viel Glück gehabt und sind häufig mit dem blauen Auge davon geschrammt. Dass das diesmal nicht so passiert, hat auch damit zu tun, dass hier tatsächlich noch manuelle Arbeit gemacht werden muss. Also um diese fehlerhafte Datei zu löschen, müssen tatsächlich ITler händisch an die Systeme ran, an der Tastatur Befehle eingeben, diese Datei eben tatsächlich dann gelöscht werden. Und das dauert einfach ein bisschen mehr Zeit, als wenn man mit einem weiteren Update dann dieses Update einfach ungeschehen machen könnte.
Klingt auf jeden Fall nach sehr komplexen Abläufen, auch langen dauernden Abläufen, die da jetzt stattfinden. Und ich finde, Frau Zekri, das macht jetzt nochmal klar, wie vernetzt wirklich alles ist. Und dass eben ein Unternehmen, das einfach sehr viel eingesetzt wird oder das Produkt dieses Unternehmens, dass das dann dazu führt, dass halt wirklich an ganz verschiedenen Stellen einfach sowas abrauschen kann. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, so eine Alternative in so einer globalisierten Welt gibt es ja irgendwie auch nicht.
Ja, es gibt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ich höre damit mit großem Interesse zu, es gibt dann einige wenige Anbieter oder einige Anbieter und jeder Anbieter bedient dann Millionen Rechner. Also das sind natürlich, da kommen wir dann auch gar nicht mehr hinter zurück. Und ich finde es ganz interessant, dass Sie gesagt haben, man muss das händisch machen. Das heißt, man muss händisch eine Datei löschen auf diesen Millionen Rechnern. Also das klingt wirklich nach viel Arbeit.
Das ist viel Arbeit und das hätte vor, sagen wir mal, 20 Jahren auch noch gar nicht die Probleme gemacht, denn da gab es noch sehr viele Sachbearbeiter, die das einfach machen konnten. Das Problem, das wir jetzt haben, der normale Sachbearbeiter hat die Rechte, so eine Datei zu löschen, gar nicht mehr. Und selbst wenn seine IT-Abteilung ihm jetzt Administratorenrechte geben würde, also er könnte diese Datei dann löschen, weil er diese Rechte hat, eben mit dem entsprechenden Passwort oder sowas geschützt, dann würden viele der Sachbearbeiter sagen, oh nee, ich weiß nicht, ob das die richtige Datei ist, ich kenne mich in diesem System jetzt überhaupt nicht aus, nee, das mache ich nicht, da lasse ich lieber die Hände davon, ehe ich was falsch mache. Also wir haben tatsächlich eine Generation von Sachbearbeitern, die mit solchen Anwendungen noch groß geworden sind, inzwischen nicht mehr. Gleichzeitig sind die IT-Abteilungen auch ziemlich eingedampft worden, weil eben IT-Abteilungen Menschen, die das machen, eben Geld kosten. Und wir haben es gleichzeitig dann auch noch zu tun damit, dass solche Updates wie jetzt dieses Update von CrowdStrike entweder unter großem Zeitdruck hergestellt wird, teilweise werden die automatisiert hergestellt. Also wir haben überhaupt keine Sicherheitskultur ausgeprägt in diesem Bereich. Und Sicherheitsexperten sagen schon seit gut 20, 25 Jahren, wenn wir diese Sicherheitskultur nicht endlich bekommen, dann knallt es mal irgendwann. So richtig geknallt hat es noch nicht, aber das sind eben so ein paar Fingerzeige. Ja, es kann schon mal dann zu einigen Ausfällen kommen, die auch mal ein paar Tage dauern können.
Sie sagen jetzt ein paar Tage. Also nach Ihrer Einschätzung, wie lang sind ein paar Tage? Sind das dann eher so 2 Tage oder eher so 10 Tage?
Nee, mit 10 Tagen ist eigentlich nicht zu rechnen, eher so 2 Tage das Wochenende über. Und das hat eben tatsächlich damit zu tun, hier muss händisch was ausgebessert werden. Aber selbst, also 2 Sachen müssen ja gemacht werden. Zum einen der PC selbst, der fährt ja nicht mehr hoch. Der muss in so einem abgesicherten Modus von einem Menschen hochgefahren werden. Schritt für Schritt muss man das immer machen. Und wenn das gemacht ist, dann muss diese Datei händisch gelöscht werden. Und wenn das passiert ist, dann muss überprüft werden, funktionieren denn jetzt noch alle Übergaben, alle Schnittstellen, so wie die auch funktionieren sollen, eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung. Und danach müsste dann dieser PC wieder in dieses Forken-System, also in diesen Forken-Sensor, in dieses System, dieses Sicherheitssystem eingebunden werden, damit er natürlich auch weiterhin nicht einfach von digitalen Angriffen ausgeliefert ist. Und dieses Gesamtpaket, das dauert dann schon mal, ja, wenn man da so dran ist, ist man gut und gerne für einen PC eine halbe bis dreiviertel eine Stunde beschäftigt und bis dann die PCs so, wenn es sehr viele sind, eben der Reihe nach auf diese Weise wieder hochgebracht wurden. 2 Tage kann schon dauern.
Oh, ich will schon beim Zuhören so frustriert in die Tischkante beißen. Man kennt das ja selber, wenn irgendwie der PC nicht das macht, was man will, dass man den manchmal am liebsten irgendwo hinfeuern möchte. Frau Zekri, oder liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt Frau Zekri hier im Studio gesehen hätten, Sie hätten auch gesehen, wie sie fassungslos den Kopf schüttelt.
Allein der Gedanke, man müsste das machen. Albtraum, Albtraum. Aber sehr interessant, was Sie sagen, um es ins Positive zu wenden. Das war jetzt der Weckruf und es muss hier unbedingt an der IT-Sicherheit auch gearbeitet werden. Und man merkt eben, auch das fand ich sehr interessant, der menschliche Faktor ist wieder ganz wichtig. Wurde gespart an der falschen Stelle und jetzt haben wir den Salat und müssen da händisch irgendwelche Dateien stundenlang suchen und löschen. Das kann es ja wohl nicht sein. Also da ist doch ist ganz klar appellativ. Es muss was getan werden.
Und ich möchte gerne nochmal den Bogen schließen, Frau Zekri. Sie hatten am Anfang auch gesagt, dass Ihr allererster Gedanke war, oh, vielleicht ist das ein Hack. Nach dem, was ich jetzt bei Ihnen raushöre, Herr Welchering, ist das nicht so wahrscheinlich. Das ist ja auch eigentlich eine ganz gute Nachricht.
Also ganz ausschließen kann man das nicht, denn tatsächlich sind in der Vergangenheit auch Hacks darüber gemacht worden, dass manipulierte Dateien auf diese Weise an genau solche Sicherheitsunternehmen, genau an solche Dienstleister weitergegeben wurden. Und die haben die dann eben an ihre Kunden ausgeliefert, hatten wir 2021 zum letzten Mal. Und das war eine wirklich harte Sache damals. Da standen wir so kurz vor einem Abgrund. Da hätten wir Ausfälle von vielen Tagen beinahe gehabt, sodass in unserer westlichen Welt fast nichts mehr hätte laufen können. Das haben wir damals doch so knapp vermeiden können, nur in diesem Fall sieht es tatsächlich so aus, als sei er einfach geschlampt worden. Also bisher kann man einen Hack nicht nachweisen. Man muss natürlich das Ohr drauf haben und gucken, was die Auswertungen bei CrowdStrike bringen, wie es zu diesem Fehler kommen konnte. Da sagt CrowdStrike bisher noch nichts, das ist auch noch ein bisschen zu früh. Diese Analyse müssen wir noch abwarten, um ihn wirklich ausschließen zu können, aber bislang sieht es eben nicht danach aus.
Das Ohr drauf haben und die Hand an der Maus und an der Tastatur. Ich sage vielen Dank an den Wissenschaftsjournalisten und Digitalexperten Peter Welchering und danke an Sonja Zekri, Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Und ja, auf hoffentlich nicht so viele persönliche PC-Probleme am Wochenende, wenn es schon global anders aussieht. Vielen Dank. Trump hat zum Abschluss des Parteitags der Republikaner in Milwaukee seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat angenommen. Das hat er während seiner lang erwarteten Rede getan. Und aus seinem Wahlkampfteam, das fand ich ganz interessant, hatte es vorher immer wieder geheißen, er würde neue Töne anschlagen. Und das klang auch teilweise, würde ich sagen, in der Rede so. Er hat zum Beispiel gesagt, er wolle ein Präsident für ganz Amerika sein. Und dann kam das.
Together we will launch a new era of safety, prosperity and freedom for citizens of every race, religion, color and creed. The discord and division in our society must be healed. We must heal it quickly.
Er sagt sinngemäß, zusammen werden wir eine neue Zeit der Sicherheit, des Wohlstands und der Freiheit für Mitbürger aller Religionen und Hautfarben einläuten. Und er sagt, wir müssen schnell die Spaltung der Gesellschaft heilen, gemeinsam. Und ich möchte auf diese Rede und auf diesen Ausspruch draufschauen mit meinem Gast, mit der Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, mit Sonja Zekri. Frau Zekri, das klingt ja tatsächlich, wenn man jetzt nur erstmal diesen Ausschnitt anschaut, erstmal wirklich versöhnlicher als vieles, was Trump sonst so von sich gibt. Wie schätzen Sie denn diese Aussage ein, wenn Sie die gesamte Rede noch mal Revue passieren lassen? Also ist das ein kleiner Teil und der Rest war trotzdem hetzerisch? Oder kann man da schon sagen, Trump hat ein paar andere Töne angeschlagen?
Ja, er hatte ja vorher das schon angekündigt. Er habe eine ganz, ganz harte Rede gehabt. Die habe er aber nach dem Attentatsversuch habe er das verändert und er wolle jetzt Amerika vereinen, das hat er schon gesagt. Bei der Rede ist mir jetzt, also bei dem kleinen Ausschnitt ist mir gerade aufgefallen, da klingt diese Einigung Amerikas bei ihm wie so ein neues Projekt, also fast wie etwas, was jetzt sozusagen auch trumpistisch erreicht werden muss. Und der Rest der Rede, also die war natürlich wahnsinnig auf Effekt mit diesem, wie er nochmal beschreibt, an einem warmen, sonnigen Tag, wie das Attentat sich da ereignet hat. Der Versuch auf Effekt gemacht, aber am Ende war es natürlich wieder Hetze. Und Amerika ist die Müllhalde, weil die Migranten über die Grenze fluten. Und so einigt man natürlich ein Land nicht.
Auch in vielen Analysen gelesen, dass er tatsächlich auch entgegen dieses Einheitsgedanken, der ja dann auch einschließen würde, dass er seinen Kontrahenten Biden respektvoll behandelt, dass das überhaupt nicht geglückt ist, wenn es überhaupt geplant war, ne? Also dass Biden eben immer so als die Wurzel allen Übels auch bezeichnet wurde.
Ja, im Grunde wirkte die ganze Rede so, als habe er sozusagen die Rede, die er ursprünglich hätte halten wollen, gehalten und habe dann aber nur sozusagen diese bewegenden, diesen Teil über das über Milwaukee vorne dran getan und eben noch so ein paar Sätze und ansonsten war es eigentlich dann schon wieder Trump. Also da war nichts, wo man jetzt sagt, da ist jemand, der ja, geläutert müsste man ja nicht mal sagen, aber jemand, der wirklich weich geworden ist oder auch auf irgendeine Art tatsächlich versöhnlicher, sondern das war eher wie so eine Choreografie, wie eine Inszenierung. Aber andererseits, er ist halt Trump.
Ich wollte gerade sagen, so Stichwort Inszenierung, er ist ja mit so einem großen Ohrverband aufgetreten. Da wurde ja auch sehr, sehr viel spekuliert, dass die Verletzung gar nicht so groß war, wie so groß wie dieser Verband ist oder dass er vorher beim Golfen ohne Verband gesehen wurde. Das will ich jetzt, da will ich gar nicht so drauf einsteigen, aber viele aus dem Publikum haben diesen Verband ja imitiert, ne, haben so als, so weit geht da das Fantum wirklich, haben sich auch so ein Verband ans Ohr gemacht und Trump hat, Sie haben es schon erwähnt, natürlich auch den Anschlag nochmal, ich würde fast sagen, ausgekostet. Das klang so.
There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that.
Er sagt sinngemäß Blut überall. Ich habe mich aber auf eine gewisse Weise sicher gefühlt, weil ich wusste, ich hatte Gott auf meiner Seite. Und dann, Sie haben es gehört, dieser frenetische Jubel. Er setzt das geschickt ein. Was da passiert ist, das ist ja auch die ganze Woche schon diskutiert worden. Ist ihm die Wahl zum Präsidenten noch zu nehmen, Frau Zikri?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, als ich den Milwaukee gesehen habe, ich habe dieses Attentat gesehen, ich habe gesehen, wie er reagiert, möglicherweise, das weiß man nicht, unter Schock, aber dieses sozusagen aus der absoluten Ohnmacht des Angeschossenswerdens, des auf dem Bodenseins, dann sich wieder sozusagen also aufzustehen und dann kämpferisch zu sein mit diesem ikonischen Bild, das wir alle kennen. Psychologisch, warum auch immer, vielleicht war er unter Schock, aber das getan zu haben, da habe ich tatsächlich für einen Moment gedacht, das war's mit der Wahl. Man weiß das nicht. Das kann immer alles noch passieren, aber die Demokraten mit Biden sind natürlich wahnsinnig schwach. Und ich habe mich dann auch gefragt, weil wir natürlich auf die Trump-Wähler schon mit einer großen Skepsis gucken und auch viele auch mit so einem großen Unverständnis. Was finden die an dem? Der ist so lächerlich in vielen, der ist toxisch, der ist kein Demokrat, der ist kriminell. Was finden die an dem? Und gleichzeitig habe ich gedacht, wenn man diese amerikanische Logik hat, jetzt wirklich mal abgesehen von den Inhalten und von der Gefahr für die Demokratie, er ist auf eine bestimmte Weise auch larger than life. Also dieses, er kann sich natürlich auch inszenieren als derjenige, der unverwundbar ist und das war. Und offenbar fühlt er sich jetzt auch nicht verwundbar, sondern sagt, Gott hat mich beschützt und Gott wird mich weiter beschützen. Und Amerika ist ein religiöses Land. Da ist er, glaube ich, nicht nur bei den Republikanern mit dieser Rhetorik stößt er auf offene Ohren, sondern unter George Bush wurde im Oval Office gebetet. Also das ist aus europäischer Perspektive sehr fremd, aber wenn man jetzt wirklich nur die Art und Weise sieht, wie er sich da inszeniert, dann hat es was unglaublich Perfektes.
Politischer Instinkt, habe ich gelesen. So
Showmanship, also wirklich, aber auch ein unglaubliches Timing, eine unglaubliche Sicherheit der Gesten. Also auch diese Inszenierung, dieses Berührende, dieses unglaubliche Pathos am Anfang. Und gleichzeitig muss man sagen, ja, wie soll er sonst machen? Es wird Millimeter und er wäre tot gewesen. Also das sozusagen, natürlich kostet er das aus, aber der Mann ist Politiker und Unshowman. Natürlich tut er das.
Das haben Sie zu Anfang gesagt. Trotzdem kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen, das ist jetzt gelaufen. Wir hatten heute im Deutschlandfunk den ehemaligen deutschen Botschafter in den USA und ehemaligen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz im Interview zu Gast, Wolfgang Ischinger. Und aus seiner Sicht, der hat auch schon auch noch mal betont, ist das Rennen eben auch noch nicht vorbei.
Andererseits sind es natürlich immer noch fast 4 Monate bis zum Wahltag. Und da kann noch viel passieren. Deswegen würde ich sagen, die Sache ist noch nicht ausgestanden und es ist, würde ich sagen, nicht so, dass man heute jetzt fest davon ausgehen sollte, dass das Rennen für die Demokraten verloren und für die Republikaner gewonnen ist. Das wäre, glaube ich, ein kleines bisschen zu riskant.
Und er hat dann einen Namen ins Spiel gebracht, den man jetzt oft hört. Der liegt ja auch nahe, nämlich den der Vizepräsidentin Kamala Harris. Und ich fand aber im Unterschied zu vielen anderen, die diesen Namen reinwerfen, ganz interessant, dass Wolfgang Ischinger wirklich auch angefangen hat, nochmal nach Themen zu suchen, wo Harris vielleicht punkten könnte. Weil ihr ja ganz oft zugeschrieben wird, ja, sie ist eine relativ schwache Vizepräsidentin, sie ist farblos geblieben, sie kann da nicht so überzeugen. Aber er meinte, sie hat zwei Vorteile. Einmal die Altersfrage, die sie eben ohne was zu tun für sich entscheiden kann, ne? Weil sie als junge Frau da auftreten kann, eben im Verhältnis zu Donald Trump, der eben auch schon ein bisschen jünger ist als Biden, aber eben nicht viel. Und er hat das Thema Abtreibungsrecht nochmal aufgebracht und hat gesagt, das ist schon was, was sehr viele Frauen betrifft oder eben auch beschäftigt, weil es immer schwerer wird, in den USA eben legal abzutreiben, und dass sie auch da punkten könnte. Rechnen Sie ihr da Chancen zu?
Also Chancen, Trump zu schlagen, es sind 4 Monate, das ist richtig, es kann noch viel passieren. Es ist die Frage, würde man es für wahrscheinlich halten? Man soll in der jetzigen Weltlage niemanden abschreiben. Was ich tatsächlich interessant finde, und ich denke, dass da hat Wolfgang Ischinger tatsächlich einen Punkt. Ich denke, dass man hat das auch in anderen Ländern gesehen, dass es zumal nicht nur, aber eben auch für Frauen eine ganz große Rolle spielt, inwieweit Politiker einen Anspruch darauf erheben, in das private Leben hinein zu regieren. Das ist in Amerika sehr stark, dass sozusagen der Staat ist da und wir sind hier und der Staat hat sich bei uns nicht einzumischen, also unterschiedlich, aber eben doch nochmal stärker als hier. Und bei der Abtreibung ist das ja so. Das ist ja wirklich ein Eingriff in das persönliche Leben der Menschen, der Frauen. Und das hat letztens, ich habe einen, auf Social Media habe ich nur einen Auftritt gesehen von einer jungen Frau, die gesagt hat, Jill Biden hatte sie eingeführt. Sie ist als 12-Jährige von ihrem Stiefvater vergewaltigt worden und ist schwanger geworden und hätte nach Donald Trump dieses Kind austragen müssen. So, und weil Trump gesagt hat, das sei doch alles immer ein glückliches Ereignis, wenn Babys auf die Welt kommen. Und natürlich ist es das nicht immer. Also das kann schon auf jeden Fall für Kamala Harris sprechen. Die Frage, die keiner im Moment beantworten kann, ist, reicht das?
Sonja Zekri, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Der Büchnerpreis wird seit 1951 vergeben und er zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Er ist mit 50.000 Euro dotiert, steckt also auch ein bisschen Geld dahinter. Und heute hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bekannt gegeben, wer ihn dieses Jahr erhalten wird. Und ich verrate Ihnen gleich, sage aber erstmal, wer da jetzt mit mir draufschaut. Und zwar die ehemalige Feuilletonleiterin der Süddeutschen Zeitung. Sie ist heute Kulturkorrespondentin für die Süddeutsche Zeitung. Sonja Zekri ist mein Gast und wir wollen gemeinsam auf den Preisträger schauen. Es ist der Autor Oswald Egger. Der wurde, ich muss zugeben, ich musste mir das anlesen, weil ich tatsächlich noch nichts von ihm gelesen hatte, aber das jetzt nachholen möchte. Er wurde in Südtirol geboren. Da wird ja Italienisch und Deutsch gesprochen. Er schreibt auf Deutsch, deswegen eben natürlich auch ein Preis für deutschsprachige Literatur. Und schreibt viel Poesie, auch Prosa. Und in der Jurybegründung heißt es, Egger überschreite und erweitere die Grenzen der Literaturproduktion. Er arbeite an einem Werkkontinuum, das Sprache als Bewegung, als Klang, als Textur, als Bild, als Performance begreife und sich der Fortschreibung und Veränderung des Sprachgebrauchs entwickle. Das klingt ja in sich schon poetisch, oder Frau Zekri?
Ja, so ist es eigentlich auch, wenn man die Beschreibungen sieht zu seinen Büchern. Die sind auch alle so sprachformend. Also das ist auch ganz interessant. Und er ist natürlich verglichen mit früheren Büchnerpreisträgern wie Lukas Beerfuß, Clemens Setz oder auch Emine Sefge Özdamer, ist er natürlich weit weniger bekannt. Aber lohnt absolut.
Was würden Sie denn als Journalistin, die viel fürs Feuilleton schreibt, jetzt so als erstes tun, wenn Sie sagen, okay, das ist jemand, der ist wahrscheinlich auch den Feuilletonlesern vielleicht nicht so gut bekannt. Wie würden Sie da eine Hommage an ihn oder eben einen Bericht über ihn als Preisträger aufmachen?
Also Büchnerpreis ist sehr wichtig, natürlich. Sie haben es gerade gesagt. Und sie, also man würde es auf jeden Fall im Feuilleton groß aufmachen. Natürlich. Man würde dann, wenn man jemanden hat, der eben nicht so bekannt ist, würde man auf jeden Fall im Kollegenkreis jemanden suchen, der ihn gut kennt. Das ist dann in so einem Fall natürlich jetzt nicht so leicht, womöglich. Aber natürlich gibt es auch Kollegen, die auch die Lyrik verfolgen, die auch, und der bewegt sich ja an der Grenze zwischen Lyrik und Prosa. Da weiß man ja gar nicht, was ist was. Auch da sozusagen bewegt er sich ja hin und her. Es wird was wahnsinnig Fluides. Also so würde ich es machen.
Ich möchte mal kurz einen Ausschnitt zitieren aus einem Gedicht, damit wir ein bisschen wissen, worüber sprechen wir denn. Weil ich habe erst überlegt, okay, man muss auf jeden Fall sagen, was ist denn das Hauptwerk? Aber das ist tatsächlich bei ihm nicht so leicht, weil er eben ganz verschiedene Werke veröffentlicht hat, die dann eben auch nicht, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt ein Gedichtband oder das ist jetzt ein Prosaband, weil er das auch alles immer verbindet mit Zeichnungen, mit eben dann einem kurzen Gedicht, dann einem Prosatext daneben. Also in der Rezension habe ich gelesen, dass das wirklich allein diese Aufmachung schon so einen eigenen poetischen Akt darstellt. Und ich möchte aber trotzdem kurz einen Ausschnitt aus einem Gedicht zitieren, damit auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Eindruck bekommen. Das ist das Gedicht Apfelspalten, Handteller, Regen. Klatschmond sind die Ackerschnecken Halbwege, das graue Heurad zügiger als stillt der Sommer sich und schwirrt ins dunkle Licht. Sichtweit eine Mahlfülle von Grasperlen und der leblos lebendige Glastsaum zu häufigen Fluren Tropfkissen aus Nesselmoos.
Ja, man versteht überhaupt nicht, was er meint. Also wenn man jetzt wirklich die Sätze so zusammennehmen würde. Aber es ist natürlich enorm evokativ. Also es ist wahnsinnig assoziativ. Also man hört ja sozusagen, dass man sieht die Tautropfen glitzern und den Regen fallen und das Wasser sozusagen am Gras herunterrinnen. Also das ist das, was ihn dann ausmacht, dass er auch einfach Wörter erfindet oder neu zusammensetzt. Und die Grammatik ist ihm auch so ein bisschen egal. Da macht er so seine eigene. Und im Grunde ist es, wenn man bedenkt, wie ernst vieles so genommen wird, finde ich es eigentlich immer schön, wenn jemand sowas Spielerisches da reinbringt und etwas ganz Neues macht. Und man sollte sich vielleicht einfach nicht abschrecken lassen, sondern eher so ein bisschen mitnehmen lassen in so eine sprachliche Welt, in der es dann offenbar kein richtig und kein falsch gibt.
Ich finde das total schön, wie Sie sich so darauf so live in so einer Radiosendung einlassen können, weil es ja manchmal gar nicht so leicht ist, wenn man so ein Gedicht, finde ich, nicht liest, sondern hört. Sie sind aber auch Profi. Sie sitzen nämlich selber in einer Jury zu einem Buchpreis, und zwar in der Jury des Bayerischen Buchpreises.
Nicht mehr. Da war ich lange. Ja, da war ich sehr lange. Also das heißt lange, 3 Jahre. Das ist immer 3 Jahre und da bin ich jetzt nicht mehr.
Okay, immerhin, dann sind Sie das jetzt nicht mehr, aber Sie sind trotzdem Profi, weil Sie eben diese Juryarbeit mitgekriegt haben. Nehmen Sie uns doch mal mit, wie läuft denn so eine Entscheidung ab? Also gibt es da wirklich dann so Diskussionen, die anhand von Kriterien geführt werden? Oder gibt es dann immer die eine Person, die sagt, also jetzt am Beispiel des Büchnerpreis, letztes Jahr war es Lutz Seiler, jetzt brauchen wir auf jeden Fall irgendwie Poesie dabei? Und wer lauter schreit, kriegt dann seinen Kandidaten? Oder
ja, das würde man natürlich nie sagen. Also
Sie können es jetzt sagen.
Bei der Jury des, also ich bin in einigen Jurys von gewesen, auch schon vom Geschwister-Scholl-Preis oder jetzt für einen Reportagepreis Osteuropa, wo ein Recherchestipendium ausgeschrieben wurde. Es gibt unterschiedliche. Die, in denen ich bis jetzt war, habe ich eigentlich immer als sehr angenehm empfunden, weil man tatsächlich über Literatur oder Journalismus redet und weil es um Sachargumente geht, die von Experten ausgetauscht werden. Also das Krawallige, was man manchmal so im öffentlichen Diskurs hat, habe ich ganz selten erlebt. Nun muss man dazu sagen, beim Bayerischen Buchpreis ist die Besonderheit, das ist dann doch wieder so ein bisschen so ein Gänsehaut-Effekt. Da ist die Jury-Sitzung live und die Preisträger, die künftigen oder die Kandidaten, sitzen im Publikum.
Och, das heißt, sie diskutieren vor Publikum und am Ende gibt es dann ein Ergebnis.
Genau. Also das ist das Besondere des Bayerischen Buchpreises, dass man die Argumente, die man bringt man immer in dem Wissen, dass da unten der Mensch sitzt, der dieses Buch geschrieben hat. Andererseits denke ich, also wie gesagt, meine Erfahrung mit Jurys, das mag woanders anders sein, ist eigentlich, dass es sehr respektvoll ist, da hat jemand ein Buch geschrieben und das kann man gut finden oder schlecht finden, da gibt es Argumente, aber das hat nichts Vernichtendes. Ich habe das bis jetzt noch nicht erlebt.
Sonja Zekri, Jury erfahren und Feuilleton erfahren über die Juryarbeit und über den Schriftsteller Oswald Egger. Der erhält nämlich den Büchnerpreis 2024. Der wird am 2. November verliehen in Darmstadt und wir haben darüber gesprochen. Sonja Zekri hat als Korrespondentin unter anderem aus dem Nahen Osten berichtet, war in Kairo stationiert, hat von dort aus die Region beobachtet und sie ist heute Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin und heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Wir richten unseren Blick nach Gaza. Da gibt es Meldungen über Abwasserproben aus dem Gazastreifen. Diese Proben, die sollen Spuren des Poliovirus enthalten. Die Auswertung der Proben sei mit dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF koordiniert worden. Und das ist wichtig, das hat das von der militant-islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium mitgeteilt. Das Poliovirus, das löst Kinderlähmung aus. Das ist eine Krankheit, die greift das Rückenmark an und kann bei Kindern Lähmungen verursachen. Und es gibt außerdem die Befürchtung schon länger, dass es wegen der mangelnden hygienischen Lage einen Cholera-Ausbruch in Gaza geben könnte. Keine guten Bedingungen für die Zivilgesellschaft vor Ort, Frau Zekri.
Nein, furchtbar, aber im Grunde muss man ja sagen, bei dem, wie die Situation vor Ort ist, eigentlich nur eine Frage der Zeit. Oxfam hat ausgerechnet oder hat heute gemeldet, die Menschen haben in Gaza im Schnitt pro Tag 4,74 Liter Wasser zur Verfügung. Das ist weniger als eine Toilettenspülung. Das Minimum sind 15 Liter.
Und habe ich gerade eine aktuelle Zahl. Wir haben nämlich einen aktuellen Deutschlandfunk, Deutschlandradio Podcast zum Thema Wasser. 130 Liter verbrauchen wir durchschnittlich eigentlich, also um das mal in Relation zu setzen. Aber ja.
Genau. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das natürlich, also in der Hitze, die Kanalisation, es ist ja alles kaputt. Oxfam hat gesagt, wir haben 6 Wasseraufbereitungsanlagen, 6 Entsalzungsanlagen, die stehen an der Grenze. Die Israelis lassen die nicht rein. Sie haben dann auch Vorwürfe erhoben und haben gesagt, Israel setzt Wasser als Waffe ein. Und in dieser Situation, wir kennen die Bilder aus Gaza, die Zerstörungen auch aus den Krankenhäusern, dass es da zu Seuchen kommt, das war doch abzusehen.
Es gibt auch eine Meldung, eine aktuelle Meldung aus dem israelischen Parlament, aus der Knesset. Da gab es eine Abstimmung über eine Resolution. Und zwar hat Israels Parlament sich gegen die Gründung eines palästinensischen Staates ausgesprochen. Also Stichwort Zwei-Staaten-Lösung. Da kam ein Nein aus der Knesset. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte für einen Beschluss, der eben eine Staatsgründung ablehnt. Und darunter waren, Parteien der rechtsreligiösen Koalition unter Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, aber auch die Oppositionspartei von Benny Gantz, der eben bei Umfragen gerade ganz gut dasteht. Rückt damit diese Zwei-Staaten-Lösung und damit eben auch, wenn man dann weiterdenkt, eine mögliche Verbesserung der Situation der Menschen in Gaza, also ich habe jetzt ganz viele Schritte übersprungen, in eine weite Ferne?
Ja, es bildet das ab, wie die Realitäten sind. Also es gibt ja so ein bisschen die Lesart in Deutschland, wenn man manche Berichte liest, da ist Netanyahu und Netanyahu ist schrecklich. Und wenn Netanyahu dann durch jemanden anderes politisch ersetzt wird, dann wird es besser. Und die Abstimmung ist ausgegangen 68-9. Und das sind gewählte Repräsentanten. Also das sind Menschen, die repräsentieren die sozusagen das, was auch in der israelischen Gesellschaft gewollt wird. Und da muss man einfach sagen, auch da die Zwei-Staaten-Lösung ist absolut unrealistisch. Und dass die Bundesregierung immer noch so tut, als sei das etwas, was jetzt nur eine Lösung sei oder eine Frage der Zeit, das geht an den Realitäten absolut vorbei.
Sonja Zekri ist mein Gast. Sie ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Und Frau Zekri, sind Sie Sneaker-Kennerin oder Sneakerhead, wie ich gelernt habe, nennt man die Leute, die Sneaker sammeln und Sneaker kennen?
Gar nicht. Mein einziges Paar Turnschuhe habe ich vor ein paar Jahren verloren.
Okay, dann bin ich gespannt, wie Sie auf die Meldung reagieren, über die wir jetzt gleich sprechen. Und ich gebe zu, ich musste mir selber erstmal anschauen, wie das Modell SL72 von Adidas aussieht. Das ist so ein Retro-Sportschuh in verschiedenen Farben mit den ja, berühmten drei weißen Streifen. Und ich will hier jetzt keine Werbung machen, sondern es gibt tatsächlich eine Kampagne, die Adidas rund um diesen Schuh macht. Der war nämlich ursprünglich für die Olympischen Spiele in München 1972 entwickelt worden. Jetzt hat Adidas eine Neuauflage rausgebracht anlässlich der Olympischen Spiele in Paris. Damals ermordeten Terroristen der Gruppe Schwarzer September 11 israelische Sportler und Betreuer. Und es gibt eine Riesendiskussion um eins der Gesichter dieser aktuellen Kampagne, um diesen neu aufgelegten Schuh. Das ist nämlich das Model Bella Hadid. Sie hat palästinensische Wurzeln und hat in der Vergangenheit häufiger an pro-palästinensischen Protesten teilgenommen. Und da ist sie mitunter aufgefallen, eben, dass sie da mitgemacht hat, wo zum Beispiel die als antisemitisch geltende Parole From the River to the Sea gerufen wurde. Und da gibt es Riesendiskussionen. Die israelische Botschaft in Deutschland hat sich zum Beispiel gemeldet und diese Diskussion ist so riesig, dass Adidas jetzt gesagt hat, okay, wir überdenken das alles nochmal und die Posts eben mit Bella Hadid gelöscht hat. Aber wie gucken Sie da drauf, Frau Zekri?
Ja, ist ein bisschen Ausdruck der Debatte. Also Bella Hadid ist in Israel, also die Familie ist wohl, auch die Schwester, die kriegen wohl Morddrohungen. Es gibt einen Song in Israel, der war Nummer 1, wo sie in einem Atemzug mit Nasrallah genannt wird, der Hisbollah-Chef. Also andererseits muss man sagen, es wird hierzulande schon vieles als antisemitisch wahrgenommen, was man sich dann auch nochmal ganz genau angucken kann. Nur, was mich tatsächlich da sehr erstaunt hat, wie kann man es fertigbringen, als Sportschuhhersteller die Olympiade von 72 mit 11 getöteten israelischen Sportlern zur Inspiration zu nehmen, für eine Sportschuhkampagne. Und wenn man es tut, dann muss ein israelisches Model dabei sein. Also das kann man nicht. Das ist ein Verbrechen gewesen. Es war ein Terroranschlag. Es ist so furchtbar. Das ist so instinktlos von Adidas. Da hätte es Bella Hadid nicht gebraucht, dass man das nochmal überarbeitet.
Ich meine, immerhin, ich habe es ja schon erwähnt, hat Adidas reagiert und die Posts wieder gelöscht. Aber gut, der Fakt, dass wir drüber reden, gibt diesem Schuh natürlich jetzt trotzdem nochmal total den Aufschwung. Also ich habe auch erstmal gegoogelt, welcher Schuh ist das denn? Das werden viele andere auch tun. Also ja, lieber Bad Publicity als No Publicity.
Ja, das klingt so ein bisschen so, als ob es geplant gewesen wäre. Also aber ich habe es überhaupt nicht verstanden. Wie kann man die Olympiade von 72 nehmen? Da ist nicht, also das ist so überschattet gewesen. Und selbst wenn man sagt, ja, hinterher gingen dann die Spiele weiter, auch das ist ja hochfragwürdig. Es ist für Israel eine Tragödie. Also es ist so instinktlos, so geschmacklos. Und dass der Schuh tatsächlich sehr schön aussieht, macht es am Ende nicht besser. Und ich hoffe für Adidas, dass es ein Versehen war und nicht so, wie Sie gesagt haben, bad publicity is good publicity.
Danke, Sonja Zekri, Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Danke für Ihren Besuch und für das Gespräch.
Vielen Dank.